an dieser Einladung und auch an der großen Zahl der Teilnehmer kann ich erkennen, dass es sich doch um ein Thema handelt, das aufregen kann und auch aufregen soll. Ich will, damit Sie den roten Faden gut haben, meine Ausführungen in 4 Schritte gliedern. Der erste Schritt: Worum geht es und wie bin ich dazugekommen? Das zweite ist: Warum und wozu Eucharistiefasten? Viele Leute können warum und wozu nicht unterscheiden. Warum fragt nach der Begründung und wozu fragt nach dem Ziel. Das ist also nicht dasselbe. Im dritten Schritt, der zweite wird der ausführlichste sein. Der dritte Schritt: Möglichkeiten der Realisierung dieses Programms. Und der vierte Schritt: Echo auf diese Initiative. Was ist mir zu Ohren gekommen, was war darüber zu lesen oder zu hören? Wir fangen an mit dem ersten Schritt. Was ist das? Nachdem es Eucharistiefasten heißt, haben wir zuallererst einmal zu fragen, was ist Fasten? Fasten ist selbst auferlegter Verzicht auf eine Lebensnotwendigkeit. Aber selbst auferlegt, wenn Fasten als Strafe verhängt wird, wie zum Beispiel, ich kann mich erinnern, wie wir Kinder waren, ist oft gestanden, am Jahrestag der Tat bekommt einer nichts zu essen. Nicht, das ist dann nicht Fasten, sondern das ist Essensentzug, auferlegter Essensentzug. Aber was für Motive gibt es, um Menschen zu dieser Entscheidung zu bringen, ich möchte auf Essen verzichten? Es gibt religiöse Motive und es gibt zivile Motive. Religiös kennen wir Bußfasten. Aus der Erkenntnis, das kann auch, wie soll ich denn sagen, nicht auferlegt sein, aber das kann auch angeordnet sein. Zum Beispiel ein Bußfasten soll die ganze Fastenzeit mitbestimmen, aus der Erkenntnis, dass etwas zu ordnen ist und dass, wenn wir fasten, die Ohren auf Gott hin besser geöffnet werden, dass man von seinem Leib ein bisschen Distanz bekommt. Bußfasten. Dann kennt man das Trauerfasten. Das Fasten am Freitag, an den Freitagen, war ein Trauerfasten. Jesus hat gesagt, wie er gefragt worden ist, warum fasten deine Jünger nicht? Sagt sie, solange der Bräutigam da ist, kann man doch nicht fasten. Aber wenn der Bräutigam genommen ist, dann werden auch meine Jünger fasten. Der Bräutigam ist genommen worden am Karfreitag durch den Tod. Daher war Freitag Fasten. In manchen Kirchen Freitag und Samstag. Dann gibt es das Fasten als eine Form des Gebets. Weil man, wenn man sich von leiblichen Bedürfnissen distanziert, meint, besser auf Geist, Seele, Inneres konzentrieren zu können. Und zwar Gebetsfasten so, dass das Fasten sogar selbst eine Gebetsform wird. Jesus sagt, es gibt Böses, das nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden kann. Also hier ist Fasten eine Form der Gebetsfrömmigkeit. Heilfasten kann sowohl religiös begründet sein, als auch hygienisch oder leiblich begründet sein, weil ja Heil nicht nur Gesundheit bedeutet, sondern auch etwas mit unserem ewigen Ziel zu tun hat. Also um des Heiles willen zu fasten, nicht auf das Heil verzichten. Dann gibt es Solidaritätsfasten. Familienfasttag, wir denken an die, die nicht genug zu essen haben und verzichten. Beim Solidaritätsfasten ist es ganz wichtig, dass das, worauf wir verzichten, denen zugutekommt, mit denen wir uns solidarisieren. Und dann gibt es als radikal politische Form den Hungerstreik. Der Hungerstreik ist ein politisch sehr starkes Mittel. Ich hatte sogar die Absicht, von einem eucharistischen Hungerstreik zu sprechen, aber die Erfahrungen mit der Befreiungstheologie haben mich dann davon abgebracht. Wenn man das Wort Hungerstreik mit Eucharistie in Verbindung bringt, sagt man, das ist ein politischer Begriff, der aus der linken Ecke kommt, mit dem wollen wir nichts zu tun haben und das wäre dann kontraproduktiv. Aber weil der Hungerstreik ein sehr starkes Druckmittel in bestimmte Richtungen sein kann, kann ich mir durchaus vorstellen, dass ein ganz konsequent eingehaltenes Eucharistiefasten auch wie ein eucharistischer Hungerstreik wahrgenommen werden kann. Wie bin ich dazugekommen? Ich habe ein wachsendes Unbehagen gespürt als zelebrierender Priester mit einer Selbstverständlichkeit Sonntag für Sonntag, aber auch Tag für Tag als Kaplan an verschiedenen Seelsorgestellen am Altar zu stehen und mit einer fast Bedenkenlosigkeit das Zeichen der Einsheit der Kirche für sich allein in Anspruch zu nehmen und nicht einmal wahrzunehmen, dass man ein Einsheitszeichen fast als Trennungszeichen verwendet und einsetzt. Freilich merkt man das nur, wenn man in Kontakt mit Menschen lebt, die nach Zeichen der Einsheit der Kirche suchen. Sie werden wahrnehmen, ich spreche lieber über Einsheit der Kirchen als über Einheit, denn Einheit ist sehr oft etwas von Menschen Gemachtes, etwas Uniformierendes. Einheiten sind organisationelle Dinge. Es geht aber in der Kirche nicht um Organisationelles, sondern es geht darum, dass Jesus eine Kirche eingesetzt hat, aber diese eine Kirche seit den Tagen der Apostel in verschiedenen selbstständigen Kirchen existiert. Also die Vielheit ist ebenso Realität wie die Einsheit. Das war übrigens auch der Grund, warum ich bei meinem Kunstwettbewerb für die Dreifaltigkeit das Paradox als Plakat und Wettbewerbseinladung verstanden habe, 1 plus 1 plus 1 ist 1, weil das mathematisch falsch ist. Aber es trifft auf Gott zu, wir glauben an den einen, aber der eine ist nicht nur einer und dasselbe gilt für die Kirche. Wir glauben an eine von Jesus Christus gestiftete Kirche, aber diese eine Kirche ist nicht nur eine, sondern existiert in einem Miteinander von Kirchen. Und in der Trinität Gottes setzt das voraus, dass wir sagen, ist es eine Voraussetzung, damit wir sagen können, Gott ist Liebe. Denn Liebe ist nur möglich bei einem Gegenüber. Es gibt also in dem einen ein lebendiges Gegenüber und Miteinander und das sollte es in der einen Kirche auch von Anfang an geben. Eine Liebesgemeinschaft und ein tatsächliches Einssein. Also es war für mich ein wachsendes Unbehagen, dass gerade das Zeichen der Einsheit, der eine Tisch und die eine Eucharistie zum Zeichen der Trennung geworden ist. Es hat sich einiges ein bisschen zum Besseren geändert seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Ausnahmsweise werden nicht-katholische Christen bei der katholischen Kirche zugelassen. Generell werden in fast allen Reformationskirchen alle, die möchten, zugelassen. Hier ist eucharistische Gastfreundschaft oder offenes Abendmahl selbstverständlich geworden, mit der Begründung, nicht die Kirche lädt ein, sondern Jesus ist der Herr des Abendmahles und er selber lädt ein. Dagegen ist ja nichts zu sagen, das ist selbstverständlich. Aber mit den Zulassungen zum Empfang oder mit der eucharistischen Gastbereitschaft sind auch nicht wenige Schwierigkeiten eingetreten. Ich habe in unserer sehr, sehr großen Familienverwandtschaft jetzt nicht wenige, die in gemischt konfessionellen Ehen leben. Wenn ich die Trauung gehalten habe, habe ich gesagt, ich bitte, eucharistische Gemeinschaft zu leben, denn wenn die Ehe ein unteilbares Sakrament ist, darf man auf jenes Sakrament, das dieses Sakrament Leben hilft und leben lässt, nicht verzichten. Und es ist vorgekommen, dass ein evangelischer Partner, wenn er anderswo zur Messe gegangen ist, an der Kommunionbank abgewiesen worden ist. Nein, sie nicht. Oder vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren hatte ich eine silberne Hochzeit in Bad Aussee zu halten und ich wusste, dass ziemlich viele Evangelische teilnehmen. Und ich habe am Beginn der Messe gesagt, jene Christen, die in ihrer eigenen Kirche am Abendmahl teilnehmen, sind auch am Tisch des Herrn herzlich willkommen. Ich habe es sehr bewusst gesagt, jene, die in ihrer eigenen Kirche teilnehmen, weil manches Mal interessiert welche in der eigenen Kirche das Abendmahl gar nicht, aber wenn man es von den anderen einfordern kann, nicht, dann wird das, was uns leben lässt, zu einem Protestmittel oder Durchsetzungsmittel, um das geht es mir nicht. Aber mir wurde gesagt, dass am Sonntag vorher in der gleichen Kirche eine Hochzeit war, wo der zelebrierende Priester gesagt hat, ich weiß, dass einige nicht-katholische Christen da sind, ich mache sie aufmerksam, dass sie nicht zur Kommunion gehen dürfen. Und nicht wenige Leute waren bei beiden Feiern, nicht? Und die einen haben gesagt, na Gott sei Dank, und die anderen haben gesagt, was fällt Ihnen ein, gegen die Ordnung des Papstes zu verstoßen? Nicht? Also das Thema Eucharistie, Eucharistiegemeinschaft, eucharistische Gastbereitschaft ist ein hochaktuelles Thema und es ist im Bewusstsein der Christen, vor allem wenn sie in engen Kontakt mit anderen, anders Konfessionellen sind, ganz besonders stark. Zu den mich sehr berührenden Erlebnissen gehört der Hirtenbrief von Papst Leon Elchinger von Straßburg, ich glaube aus dem Jahr 1967 war er, das Datum habe ich nicht auswendig im Kopf, der hat geschrieben, 60% der mir anvertrauten katholischen Christen leben in gemischt konfessionellen Familien, daher habe ich als Bischof eine Entscheidung zu treffen, der ich nicht ausweichen will. Er hat nicht gesagt, ich warte, bis Rom irgendwas erlaubt, sondern er hat zur eucharistischen Gastbereitschaft aufgerufen. Er hat es ganz bewusst Gastbereitschaft genannt, das heißt, es wird niemand vereinnahmt, aber wer nach dieser Gemeinschaft aus Gründen des Glaubens und der Frömmigkeit strebt, soll diese Einheit auch leben können. Und meines Wissens ist Bischof Elchinger nie von Rom gemaßregelt worden. Aber er hat, und Straßburg ist also in dieser Beziehung tatsächlich eine Ausnahme. alle Kirchen bekennen, wenn sie das große Glaubensbekenntnis beten, ich glaube an die eine Kirche. Also die Einsheit der Kirche wird von allen getrennten Kirchen ganz offiziell im Gebet zugestanden. Es gibt freilich Kirchen, die das große Glaubensbekenntnis fast nie gebrauchen, aber es gehört zum offiziellen Gebetsschatz aller Kirchen. Alle Kirchen erfüllen auch in irgendeiner Weise den Auftrag Jesu, tut dies zu meinem Gedächtnis. Also Eucharistie, Abendmahl, Messe, wie immer die verschiedenen Bezeichnungen lauten, sind in jeder Kirche Praxis. Freilich, nicht für alle Kirchen hat die Eucharistie denselben Stellenwert oder auch denselben Sitz im Leben. Darauf haben mich vor allem reformierte Theologen aufmerksam gemacht, die sagen, die Eucharistie oder die Liturgie generell gehört nicht zu den zentralen Notwendigkeiten. Das Wort Gottes ist also viel zentraler und notwendiger. Auch die theologischen Interpretationen können sehr unterschiedlich sein. Ich meine, das muss man auch wissen, denn was mich besonders und was auch die Orthodoxen in besonderer Weise sensibel machen sollte, war, dass die katholischen Kirchen und die orthodoxen Kirchen der Überzeugung sind, die Kirche lebt aus der Eucharistie und die Eucharistie konstituiert Kirche. In der Eucharistie erfüllt die Kirche ihren Auftrag, nicht nur zu tun, was Jesus getan hat, sondern sein Heilswerk in die Gegenwart zu stellen, sodass jede Generation und jede Gegend mit dem Geheimnis der Menschwerdung und mit dem Geheimnis von Tod und Auferstehung und Vergebung in Berührung kommen. Also das muss man mit einbeziehen, dass nicht für alle kirchlichen Gemeinschaften, die einzubeziehen sind, die Eucharistie denselben Rang hat. Aber ganz sicher ist der gegenseitige Ausschluss etwas Skandalöses. Es entspricht dem Auftrag Jesu nicht, es entspricht dem Heiligen Geist nicht. Der Heilige Geist ist sowohl ein Geist der Einsheit als auch ein Geist der Vielfalt. Ein Geist, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Geist. Aber dieser eine Geist gibt auch die verschiedenen Charismen. Und wir können durchaus sagen, dass auch entsprechend der Vielfalt von Charismen unterschiedliche Inkulturationen der einen Kirche geradezu notwendig sind und dem Prinzip Inkarnation entsprechen. Jesus hat auch inkarniert oder er ist inkarniert in das jüdische Volk, in das Haus David. Einen ganz kleinen Exkurs muss ich hier einschieben. Sehr häufig hört man im ökumenischen Gespräch eine nicht zutreffende Alternative. Und zwar die Frage, was eint und was trennt. Oder was verbindet uns und was trennt uns. Und mit dem Trennenden müssen wir Schritt für Schritt fertig werden. Die Alternative trifft nicht zu. Wir müssen fragen, was haben wir gemeinsam? Was unterscheidet und was trennt? Denn wir haben sehr vieles, was uns verbindet, aber zugleich unterscheidet. Das ist wie in den Kulturen auch. Dass wir sprechen, verbindet die Menschen, aber wie sie sprechen, das ist zu unterscheiden. Aber das trennt die Menschheit nicht. Kulturen unterscheiden und machen überhaupt die Vielfalt dessen, was möglich ist, erst wahrnehmbar. Und dieser Dreischritt, was haben wir gemeinsam, was unterscheidet und was trennt, das hat mich als Liturgiker zur Ökumene gebracht. Denn in der Liturgie habe ich wahrgenommen, dass der eine Auftrag Jesu, auch die eine Taufe, der Auftrag zu versöhnen, die eine heilige Schrift uns allen gemeinsam ist, aber welche Lesungen wir haben, welche rituellen Entfaltungen es gibt, welche theologischen Ansätze für das Verständnis es gibt, das soll unterschiedlich und vielfältig sein und da kann man voneinander lernen, gerade durch das Wahrnehmen bei anderen von etwas, was einem selbst nicht so vertraut ist. Es wäre in der Ökumene sehr viel gewonnen, wenn wir von der Alternative gemeinsam oder getrennt wegkommen und uns über das Unterscheidende freuen. Weil das Unterscheidende ja ein Zeichen für Lebendigkeit ist. Also Liturgie und Ökumene, das wäre so ein ganz eigenes Kapitel. Ein letztes, was noch zum Einstieg gehört. Die Trinität Gottes ist das Muster für die Einheit der Kirche, auch gemäß Johannes 17, 21, das Gebet Jesu für alle, die durch die Apostel zum Glauben kommen. Das wird ja fast immer in der Weltgebetsoktave für die Einheit der Christen zitiert. Vater, ich bitte dich, dass sie eins seien. Aber das geht weiter. Es heißt, dass sie eins seien, wie du in mir und ich in dir, so sollen auch sie eins sein. Und dieses Ich in dir und du mit mir ist der Geist Gottes. Das heißt also, die Dreieinheit ist von Jesus das seiner Kirche aufgegebene Modell, um die Einheit zu wahren. Also es geht nicht um Uniformität, sondern es geht um die Überzeugung, dass wir überhaupt nur Kirche sein können, wenn wir zur Einheit Ja sagen und zugleich zu mehr als eins auch. Die Trinität Gottes ist übrigens auch das Muster für das Ebenbild Gottes, für das Menschsein. Nicht das Individuum ist Ebenbild Gottes. Am sechsten Schöpfungstag sagt Gott, lasst uns Menschen machen und Gott sprach, Einzahl, lasst uns Menschen machen in der Mehrzahl, nach unserem Bild uns ähnlich, als Mann und Frau schuf er sie. Erst Mann und Frau sind Abbild des Dreieinen, der Liebe ist, der Leben hervorbringend ist und Familie ist. Das sollte das überzeugendste Bild der Dreieinheit sein. Auch das ist gut zu sehen, weil Kirche und Familie ja auch eng ineinander verschränkt sind. Die Familie als Ekklesiola oder als Hauskirche. Wir kommen jetzt zum zweiten. Warum Eucharistiefasten und wozu? Warum? Weil die Trennung der Kirchen, der gegenseitige Ausschluss Schuld ist. Das sagen jetzt Gott sei Dank alle Kirchen. Man kann von sämtlichen Kirchen, wenn man ökumenische Dokumente anschaut, feststellen, dass sie sagen, der Zustand der Trennungen und der Ausschlüsse entspricht dem Willen Gottes nicht. Und wenn wir Schuld feststellen, dann haben wir alles dran zu setzen, um Schuld zu überwinden und um zur Versöhnung zu gelangen. Exklusive Ekklesiologien sind gegen den Willen Gottes, also, ich möchte sagen, sündhafte Theologien. Theologien, die sagen, wir sind die eine und alle anderen nicht. Die Einsheit fehlt entweder allen Betroffenen, aber zu sagen, ich repräsentiere die Einsheit und nur den anderen fehlt etwas, das ist schon von der Logik her nicht zutreffend. Die Trennungen und exklusive Ekklesiologien sind Sünde. Gegen den Willen Christi, gegen den Heiligen Geist und auch gegen das Wesen der von Jesus gestiftete Kirche. Und sie zerstören die Glaubwürdigkeit der christlichen Botschaft in der Welt. Also nicht nur, weil es Schuld ist, muss es uns bedrücken, sondern weil wir der Welt auch schuldig bleiben, ein Zeugnis, das die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft Christi glaubwürdig macht. Vater, Sie sollen eins sein, damit die Welt glaube. Wenn wir uns also mit den Trennungen abfinden, finden wir uns auch damit ab, dass unsere Botschaft nicht mehr ernst genommen wird. Was kann geschehen, um zur Versöhnung zu gelangen? Also dieses Wozu? Wir können sagen, in einem Punkt sind die Kirchen einander in den letzten Jahrzehnten wirklich näher gekommen, was den Dialog betrifft. Der ökumenische Dialog ist unerlässlich. Aber es muss uns klar sein, Schuld wird nicht durch Dialog überwunden. Schuld kann durch Dialog geklärt werden. Im Gespräch kann auch Schuldbewusstsein geweckt werden, wenn es zutreffend und am Platz ist. Aber um zur Versöhnung zu gelangen, sind andere Schritte unbedingt notwendig. Also, dass die katholische Kirche mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil selbst sich zum Ökumenismus verpflichtet hat, wird noch nicht erfüllt, wenn sie am ökumenischen Dialog da und dort und überall teilnimmt. Nicht, sondern es gehören, das wird ja auch ausdrücklich gesagt, ein spiritueller Ökumenismus ist unerlässlich, auch ein Ökumenismus der Buße ist unerlässlich, aber ein Ökumenismus, der auf Überwindung der Schuld hinzielt, ist unbedingt unerlässlich. Und was muss geschehen oder was kann geschehen, um mit Schuld, Trennung und Entzweiung fertig zu werden? Sie muss eingesehen und eingestanden werden. Ohne ein Eingeständnis von Schuld ist Versöhnung nicht möglich. Schuld muss bereut werden, wobei bereuen heißt, es trifft mich, ich bin betroffen, dass es so weit gekommen ist. Schuldhaftes Verhalten muss beendet werden, sonst kann es nicht versöhnt werden. Um Vergebung muss gebeten werden. Und die erbetene Vergebung muss gewährt werden. Denn Vergebung ist ein nicht verdienbares Gnadengeschenk. Also Vergebung geschieht nicht durch Vereinbarung und auch nicht durch Verträge. Die gewährte Vergebung führt dann in den Zustand der Versöhnung. Wobei es aber wichtig ist, Versöhnung kommt nicht vom Sohn, dass wir in den Sohn Gottes hineingeholt werden. Das wäre eine unsaubere Etymologie, die man aber in Predigten dann und wann hören kann, sondern es kommt von Sühne. Das heißt also, zur Versöhnung gehört auch die Bereitschaft, Sühne zu leisten für das, was nicht in Ordnung war. Irgendwo haben die Menschen eine Ahnung, dass Entschuldigung etwas Notwendiges ist, aber es ist zum Teil eine fast unüberlegte Redensart geworden. Denn sich entschuldigen kann man überhaupt nicht. Man kann um Entschuldigung bitten und Entschuldigung wird geschenkt oder gewährt. Aber ich entschuldige mich, heißt, ich kann mit der Schuld selber fertig werden, indem ich mich von der Schuld löse. Nicht? Man entschuldigt sich, sagen sogar manche, die das dann noch anonymisieren. Aber mir fällt zum Beispiel auf, beim ORF irgendwas nicht stimmt und es kommt ein falsches Tonband herein, dann sagen sie nicht, wir bitten um Entschuldigung, sondern wir entschuldigen uns für das Versagen. Man kann sich nicht selbst entschuldigen, aber es ist leichter herauszubringen, ich entschuldige mich, als zu sagen, ich bitte um Entschuldigung. Nur nicht jeder Konflikt und jedes Versagen ist mit Schuld verbunden. Wenn keine Schuld vorliegt, ist auch keine Entschuldigung notwendig, sondern Verständnis. Da soll man sagen, wir bitten um Verständnis. Wir sind halt auch nur Menschen, nicht? Es ist schade, dass schwergewichtige Worte wie Schuld durch einen schlechten Gebrauch ihr Gewicht verlieren, nicht? Oder wenn man sagt, das Wetter war schuld, dass das und das misslungen ist. Das Wetter ist nie schuld, das Wetter kann Ursache sein. Das Wort Schuld sollen wir nur verwenden, wenn etwas Gesolltes, davon kommt Schuld her, wenn etwas Gesolltes nicht geschehen ist. Und wenn etwas Gesolltes nicht geschieht, dann muss man alles dran setzen, um die Schuld zu überwinden, um durch Vergeben, durch gegenseitiges Vergeben zur Versöhnung zu gelangen. Was ist seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil für die katholische Kirche anders geworden gegenüber der Zeit vorher? Die Theologie der Schwesterkirchen hat uns ganz sicher einen Schritt weitergebracht. Die Theologie der Schwesterkirchen, die also zur Kenntnis nimmt, dass die eine Kirche, man sagt Schwesterkirchen, weil Ekklesia weiblich ist, sonst würde man wahrscheinlich Bruderkirchen sagen. Schwesterkirchen, die Theologie der Schwesterkirchen, die also nicht katholische Kirchen als Kirchen wahrnimmt. Aber ich weiß, dass es gegen die Verwendung dieses Wort Schwesterkirchen vor allem auf Seiten der Orthodoxie große Schwierigkeiten gibt. Es gibt orthodoxe Theologen, die sagen, nur die Kirchen innerhalb der großen Familie der orthodoxen Kirchen sind untereinander Schwesterkirchen, das andere sind getrennte Kirchen. Aber ich möchte auch hinweisen auf ein Ereignis, das noch während des Ersten Vatikanischen Konzils sich zugetragen hat, vor genau 50 Jahren, am 6. Jänner, hat Papst Paul VI. Den Patriarchen Athenagoras in Jerusalem getroffen. Es gibt ein sehr schönes Foto, wo sich die beiden brüderlich umarmen, dass das im Heiligen Land geschehen ist, sicher auch symbolträchtig. Damals war Josef Ratzinger Professor in Bonn und der hat damals geschrieben, in der Eucharistiefeier ist der Friedensgruß der erste Schritt im Kommunionteil der Messe. Auf diesen ersten Schritt hat der zweite Schritt, die Tischgemeinschaft unverzüglich zu folgen, ohne lange akademische Geplänkel. Was ist 50 Jahre geschehen? Ist 50 Jahre unverzüglich? Und ist der ökumenische Dialog akademisches Geplänkel? Josef Ratzinger hat sich dazu später nicht mehr geäußert. Er hat wohl gesagt, bei einem Vortrag in Graz, die katholische Kirche braucht im zweiten Jahrtausend nicht mehr zu verlangen von anderen Kirchen für das im Bekenntnis zur Einsheit als im ersten Jahrtausend genügt hat, womit gesagt war, dass die Anerkennung des Papstes als Glaubensfrage gar nicht zur Debatte stehen darf in der ökumenischen Auseinandersetzung. Aber ebenso bedeutend wie diese gegenseitige Umarmung, nebenbei Papst Franziskus hat sich auch entschlossen, mit dem ökumenischen Patriarchen Bartholomäus in Jerusalem zusammenzukommen, und das wird in diesem Jahr geschehen. Ich glaube, dass sogar das Datum schon vereinbart ist. Aber am Vorabend vom Abschluss des Zweiten Ökumenischen Konzils hat es die offizielle Aufhebung der gegenseitigen Exkommunikation zwischen Rom und Konstantinopel gegeben. Und zwar, wenn sie überhaupt bestanden hat, ist sie der Vergessenheit anheimzugeben. Dann ist nämlich gar nichts aufzuheben, denn die Kirchenrechtler haben gewusst, Exkommunikation betrifft sich immer auf Personen, und die Personen, die sich damals exkommuniziert haben, waren ja längst gestorben. Aber viele haben sich gefreut und sagt, Exkommunikation heißt ja Ausschluss aus der Communio. Jetzt wird die Communio, die ekklesiale und die eucharistische, die Folge dieser Aufhebung sein. Auch das ist 48 Jahre vorbei, aber es ist genau genommen folgenlos geblieben. Es gab zwar noch vor dem Jahr 1989 eine schon unterzeichnete Vereinbarung zwischen Rom und Moskau, dass in Notsituationen, pastoralen Notsituationen, wenn ein Priester der eigenen Kirche nicht erreichbar ist, ein Priester der je anderen Kirche um Beichte, Kommunion und Krankensalbung gebeten werden darf. Das musste aber der Patriarch von Moskau zurückziehen, weil aus Konstantinopel mit Recht die Äußerung gekommen ist, diese Frage ist gesamtorthodox zu entscheiden und nicht von einem Einzelnen, und damit ist sie wieder still geworden. Inzwischen sind die Rollen fast verdreht. Es ist Konstantinopel viel näher einer Kommuniongemeinschaft. In Moskau scheint es wieder weit, weit weg zu sein. Aber das ist ein innerorthodoxer Streit. Wer spielt die erste Geige? Das kleine Konstantinopel oder das riesige Moskau? Wir sollen uns über solche interne Zwistigkeiten nie freuen, weil es die Gesamtökumene schädigt, wenn einzelne Kirchenfamilien untereinander zerstritten sind. Auch die gegenseitige Anerkennung der Taufe, die, soviel ich weiß, von allen Kirchen, die im Ökumenischen Weltrat mitarbeiten, ausdrücklich genannt ist, auch die Anerkennung der Taufe, wäre ein Ereignis, das eigentlich zwingend auch zur Kommuniongemeinschaft führen müsste. Denn wenn wir in den Leib Christi hineingetauft sind, sind wir darauf angewiesen, auch vom Leib Christi genährt zu werden, damit wir das bleiben können, was wir seit der Taufe sind. Augustinus sagt ja von der Eucharistie, das Geheimnis der Eucharistie ist unser Geheimnis, denn wir sind seit der Taufe Leib Christi, wir empfangen, was wir sind, damit wir mehr und mehr werden, was wir empfangen. Also dieser Zusammenhang Taufe-Eucharistie ist auch bei Anerkennung der Taufe, aber Verweigerung der Eucharistiegemeinschaft empfindlich verletzt. Warum? Die Schuld der Trennung ist der Stachel, der mir also keine Ruhe lässt. Und solange man unter Schuld steht, zum Tisch des Herrn zu treten. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, bedenkt, was ihr tut, wer unwürdig isst und trinkt sich das Gericht. Also, der erste Korintherbrief ist ein ganz, ganz wichtiger Brief im Hinblick auf Einsheit der Kirche, Einsheit der Eucharistie. An einer anderen Stelle heißt ja, wenn ihr zum Tisch des Herrn geht, könnt ihr nicht aufeinander warten. Dieses Aufeinander warten, das wäre für mich auch so ein Appell. Eucharistie, Fasten als Warten und nicht etwas für sich allein vorwegnehmen. Zum dritten Punkt, Weisen der Realisierung. Nein, verzeiht, zum zweiten Punkt habe ich noch etwas vergessen. Eine der wichtigsten Aussagen, die ich aus der Schrift, die ich sogar als Überschrift für einen Artikel genommen hat, wenn du zum Altar gehst und du erinnerst dich, dass es zwischen dir und deinem Bruder etwas gibt, lass die Opfergabe liegen, versöhne dich zuerst und dann kommt. Also die Versöhnung ist eine Voraussetzung für den würdigen Eucharistieempfang. Ich empfinde es tatsächlich persönlich als etwas, was mein Gewissen belastet, mit Selbstverständlichkeit von katholischen Priestern Messe und Eucharistie zu fordern und zugleich sagen, das andere interessiert uns nicht. Weisen der Realisierung. Zuallererst möchte ich einmal sensibilisieren, empfindsam dafür machen, worum es geht. Und das Ergebnis wird unterschiedlich sein. Der eine wird mehr empfindlich sein, der andere wird weniger empfindlich sein. Aber jedenfalls sensibel machen. Und sensibel machen müsste man vor allem auch die Verantwortungsträger in den Kirchen. Bis hinein Rom, Papst, Patriarchen, denn die Trennungen werden ja in der Regel von den Oberhäuptern ausgesprochen und durchgesetzt und nicht auf einer anderen Ebene. Einzelne Personen können sich entschließen, aus gewonnener Einsicht oder ihrem Gewissen folgend, auf den Empfang der Heiligen Kommunion zu verzichten. Um es bewusst zu halten, meine ich, würde es genügen, in einer bestimmten Frequenz das zu tun. Also ich persönlich halte den Freitag Eucharistie frei, ich zelebriere am Freitag nicht, wenn nicht ein Begräbnis oder ein außerordentlicher Grund es notwendig machen. Für Priester haben mehr Möglichkeiten, die können aufs Zelebrieren verzichten, können aber auch, wenn sie an der Messe teilnehmen, auf den Empfang der Kommunion verzichten. Für Laien bedeutet es, bewusst auf die Kommunion zu verzichten, obwohl der Tisch gedeckt ist. Ich habe mir vorgestellt, dass eventuell auch kleine Gruppen oder Gemeinschaften es besprechen und miteinander zu dem Beschluss kommen, Eucharistiefasten zu halten als Bußfasten und Eingeständnis für den schuldhaften Zustand. Bestimmte Zeiten und bestimmte Tage legen es geradezu nahe. Am kommenden Sonntag beginnt die Weltgebetsoktav für die Einheit der Christen. Also auch hier würde ich ganz gern hören, dass man dann und wann sagt, für die Einsheit der Kirchen. Wenn das Eucharistiefasten auch eine Form des intensiven Gebetes ist, würde ja das Gebet für das Sichtbarmachen der Einsheit gefördert werden, wenn in diesen Zeiten es auch Eucharistiefasten gibt. Bestimmte Anlässe, zu den Tagen der Weltgebetstag der Frauen wäre so eine Möglichkeit. Dann die Tage zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten, wo wir auf den Geist warten, und dürfen wir den Geist einfordern in Kirchen, die untereinander getrennt sind? Ist es nicht absurd, den Geist der Einsheit zu bitten, zu kommen, wenn man zugleich das Nicht-Einssein praktiziert? Freilich, bloßes auf etwas verzichten kann auch interpretiert werden als Bequemlichkeit. Es gibt Christen, Priester auch, die vielleicht auch aus Bequemlichkeit nicht jeden Tag zelebrieren. Die Häufigkeit oder die Frequenz von Eucharistie sagt über die Frömmigkeit nichts aus. Bitte schreiben Sie sich das hinter die Ohren. Man kann die Frömmigkeit nicht daran ermessen, wie häufig jemand zur Heiligen Messe geht und die Kommunion empfängt. Es kann der häufige Empfang ein Zeichen tiefster Frömmigkeit sein und tiefster Sehnsucht nach Communio mit dem Herrn, aber es kann auch bloße Gewohnheit sein, es kann auch, weil alle anderen rennen, rennt man einfach mit, nicht? Und es kann auch einem gewissen Leistungsstreben entsprechen, ich will besser sein als alle anderen, die das nicht so oft machen. Und umgekehrt ist das selten an der Eucharistie teilnehmen, selten die Kommunion empfangen, auch nicht unbedingt ein Zeichen von Nachlässigkeit. Bedenken wir, in der katholischen Kirche war es bis zum Zweiten Vatikanum nicht üblich, bei jeder Messfeier zu kommunizieren. Man hat Messe als vom Priester dargebrachtes Erlösungsopfer und Kommunion als Sakramentenempfang säuberlich unterschieden. Sogar in der Dogmatik waren das zwei verschiedene Abschnitte. Erster Abschnitt, die Feier der Eucharistie, die Feier des heiligen Messopfers, das war Aufgabe des Priesters, und dann das Sakrament der Eucharistie. Und da hat es geheißen, dass man wenigstens einmal im Jahr zur österlichen Zeit die Kommunion empfangen soll. Nicht? Und der Kommunionempfang ist uns sogar empfohlen worden, ich erinnere mich gut, vor der Messe, damit man die Messe dann als Danksagung für die empfangene Kommunion aufopfern kann. Das heißt, der Zusammenhang, dass die Kommunion ein Stück Messfeier ist, das war gänzlich aus den Köpfen verschwunden. Heute finden wir es selbstverständlich, wenn zur Messe der Tisch des Wortes gedeckt wird und der Tisch des Brotes gedeckt wird, sollen wir alle das Wort hören und im Glauben annehmen und am gedeckten Tisch am Leib und Blut Christi teilnehmen. Damit nicht der Eindruck entsteht, Eucharistiefasten ist der bequemere oder der leichtere Weg, habe ich Wortgottesdienste entworfen. Und zwar sehr ausdrücklich als Bußfeiern. Als Bußfeiern mit dem Eingeständnis, wir alle sind mit Schuld an den Trennungen. Bitte, jetzt werden manche sagen, ich kann überhaupt nichts dafür, dass es so ist. Aber vielleicht macht man sich mitschuldig, wenn man es einfach widerspruchslos zur Kenntnis nimmt und nichts dagegen unternimmt. Ich habe Wortgottesdienste entworfen, die entweder dem Modell Stundengebet folgen, und habe Psalmen ausgewählt. Es ist erstaunlich, wie viele Psalmen es gibt, wo die Menschen sagen, wir bekennen, wir haben versagt, wir haben nicht auf Gott gehört, wir sind eigene Wege gegangen, erbarme dich über uns und vergib uns. Oder wo die Sehnsucht nach Einheit und Frieden zum Ausdruck gebracht wird. Nicht? Also Wortgottesdienste nach dem Modell Stundengebet oder Wortgottesdienste nach dem Messtypus, wo nicht der Psalmengesang oder das Psalmengebet im Vordergrund steht, sondern das Hören auf das Wort Gottes. Appelle, Schuld einzusehen und um Vergebung zu bitten, gibt es genug, und die Fürbitte hätte hier auch ihren besonderen Platz. Echo, wir kommen zum letzten Schritt, Echo auf meine Initiative. Von wo habe ich ein Echo erwartet? Wie ich das erste Mal, ich muss anders anfangen, für mich selber habe ich mich mit dem Eucharistiefasten und zwar auch mit einem konsequenten etwa in den späten 80er Jahren arrangiert und es eingehalten, aber ich bin überzeugt, dass der Gedanke, die Idee, der Impuls hinausgehen muss und auch in alle Kirchen hineingehen muss. Ich habe also über meine Gedanken mich mit anderen ausgetauscht. Ich habe auch nach Rom geschrieben, denn ich verstehe, dass in Rom, wo es eine eigene Stelle, ein eigenes Sekretariat für die Einheit der Christen gibt, über ökumenische Initiativen informiert werden wollen. Ich habe Kardinal Kasper geschrieben, der damals, und zwar ausformuliert habe ich die Gedanken in einem fünfmonatigen Aufenthalt in Jerusalem, weil ich in Jerusalem etwas von der biblischen Atmosphäre wahrnehmen wollte. Im Jahr 2009 war ich 4 Monate in Israel. In Israel habe ich übrigens zu diesem Thema auch im Ökumenischen Rat gesprochen und dort ein sehr aufmerksames und lebhaftes Echo gefunden. Aber auf mein Schreiben nach Rom hat Kardinal Kasper zuerst nur ganz kurz zurückgeschrieben, was Jesus eingesetzt hat, haben wir nicht auszusetzen. Und ich habe dann wieder geschrieben, ich sage, von Aussetzen ist wohl keine Rede, sondern es geht mir um das Sensibelmachen für den schuldhaften Zustand, in dem die Kommunion für uns nicht zulässig wäre. Ich habe das also ein bisschen genauer ausformuliert und dann habe ich einen Brief bekommen, im Juli 2009 noch, einen langen, wo er schreibt, ich sehe, Ihre Initiative zielt auf spirituelle Ökumene. Vielleicht ist das der jetzt notwendige Schritt, um in der Ökumene weiterzukommen. Also Kaspar hat verstanden, worum es mir geht, aber in irgendeiner Weise eine Empfehlung oder ein Impuls aus Rom ist nicht gekommen. Leider ist es mir auch in ökumenischen Kreisen nicht viel anders gegangen. Wie die ökumenische Versammlung in Graz war, nicht? Das war im Jahr 97, habe ich mir gedacht, das wäre also die richtige Gelegenheit, um entweder während der ganzen Versammlung, dass jede einzelne Kirche auf Eucharistie verzichtet und man dafür gemeinsam feiert, was man feiern möchte oder will. Aber die Veranstalter haben mir gesagt, das ist den vielen teilnehmenden Bischöfen nicht zumutbar. Es war jeden Tag eine Konzelebration von 20 bis 40 Bischöfen in der Stadtpfarrkirche. Und am letzten Sonntag haben die Orthodoxen ihre Eucharistie in einer Kirche gefeiert. Soviel ich weiß, haben die Reformationskirchen in der Heilandskirche eine Sonntagsfeier gehabt und die katholische Kirche hat im Dom eine Konzelebration gehabt und am Nachmittag hat es eine Schlussfeier gegeben und alle waren ganz zufrieden. Wie kann man als Kirche zufrieden sein, Eucharistie an getrennten Tischen zu feiern? Nicht? Also das hat mich bekümmert. Etliche Jahre später war die dritte ökumenische Versammlung in Sibiu, da habe ich ein Jahr vorher schon geschrieben, ob sie nicht in das Programm einen Tag aufnehmen könnten, Eucharistiefasten aller beteiligten Kirchen und eine ordentliche Bußfeier. Ich habe nicht einmal eine Antwort bekommen. Nicht? Dann war der nächste Anlass München, wird das geheißen, 2010, war das, glaube ich, eine ganz, ganz große ökumenische Kirchentag, hat es, glaube ich, geheißen. Und habe auch wieder ein Jahr vorher schon an das Programm geschrieben, könnte man nicht am Freitag während dieser einen Woche von allen teilnehmenden Kirchen auf Eucharistie verzichten und eine gemeinsame Bußfeier halten. Ich habe eine Antwort bekommen, die sagen, der Gedanke ist ja ganz schön, ich kriege einen Arbeitskreis. Nicht? Also der Arbeitskreis ist im Programm gestanden und der Arbeitskreis war in einem Saal, in dem zugleich eine Podiumsdiskussion stattgefunden hat und man hat hinten mit einem Paravent abgeschirmt etwas und da sind 60 Leute gesessen, die allerdings mit vollem Engagement zum Thema sich geäußert haben, aber aus dem großen Saal sind Leute gekommen und sagen, red's nicht so laut, ihr stört das Plenum. Nicht? Aber dass wir das Plenum zur Kenntnis nehmen müssen und ertragen müssen, ist traurig. Ich habe unter evangelischen Theologen einige gefunden, die voll verstanden haben, worum es mir geht. Dazu gehört Karl Heinrich Bieritz, Liturgie- und Pastoraltheologie-Professor, war er lang in Leipzig, also noch in der DDR-Zeit, und dann später in Berlin und Rostock. Dann der Chefredakteur der Zeitschrift Gottesdienst. Daher durfte ich auch in der Zeitschrift Gottesdienst mein Anliegen sehr sorgfältig einbringen. Auch die Herder-Zeitschrift Christ in der Gegenwart hat mich gebeten, dieses Thema in Christ in der Gegenwart zu schreiben. Leserecho war so viel wie null. Einer meiner wichtigsten Gesprächspartner war Professor Schmidt-Lauber. Der hat verstanden, worum es mir ging. Er hat aber gemeint, durch Praktizieren von Abendmahlsgemeinschaft wird man schneller an das Ziel kommen als durch Verzicht. Auch mit Ulrich Kühn war ich in diesem Zusammenhang im Gespräch. Er hat mein Anliegen gut verstanden. Die Chefredakteurin der Zeitschrift Diakonia hat mich um einen Artikel gebeten. Das war der ausführlichste Artikel, der erschienen ist, im Juli 2009. Aber auch kaum ein Leserecho. Und interessanterweise die ökumenische Zeitschrift, die Revista Ecumenica aus Sibiu, hat mich gebeten, die haben davon gehört, wahrscheinlich im Zusammenhang mit der ökumenischen Versammlung. Und dort ist ein Artikel erschienen, den ich zugleich vorbereitet gehabt habe für die Festschrift für Michael Steikos. Das war das Interview, das ich mit Radio Stephansdom gegeben habe und das dann von mir zu einem Artikel ausgearbeitet worden ist. Übrigens, die Stefanie Jeller, die damals Gesprächspartnerin war für Radio Stephansdom, hat mich vorgestern angerufen und sie sagt, sie wird vielleicht aus diesem Anlass des heutigen Abends das Interview noch einmal aussenden in der Weltgebetsoktav. Ich bin neugierig, ob das geschieht. Ich habe auch sehr böses Echo bekommen. Distanziertes Echo im Allgemeinen von der Hierarchie. Zum Beispiel mein Bischof, der Kapellaris, sagt, ich respektiere es, aber vollziehen könnte ich das nicht. Auch der Erzbischof von Salzburg, Kottgasser, der ja Liturgiebischof war, in der letzten Zeit, mit dem habe ich ein langes Gespräch gesagt, er sagt, die Kirche lebt nicht ohne Eucharistie. Ja, ich meine, dann erst recht, damit sie aus der Eucharistie leben kann. Aber einmal war ich neugierig und habe im Google nachgeschaut, Hanukkah Eucharistie Fasten, und da habe ich gar nicht wenig gefunden. Also auf die Publikationen war hingewiesen, aber auch da kriegt man ja auch Antworten zu lesen, die eingehen. Und eine Antwort hat gelautet, der alte Hanukkah muss doch den lauten Knall gehört haben, als ihm sein Hirn aus dem Kopf geplatzt ist. Nicht? Also, ich will aber nicht damit schließen. Nicht? ich will nicht damit schließen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich sage auf keinen Fall, dass der verpflichtende Weg ist, den alle Christen einschlagen müssen. Aber ich würde mich freuen, wenn die Sensibilität geweckt wird und auf der anderen Seite auch der Mut, Abendmahlsgemeinschaft und eucharistische Gastfreundschaft zu leben. Wirklich wahr, es zu leben. In diesem Punkt erwarte ich mir von den österreichischen Bischöfen im Allgemeinen viel. Fast alle sagen, wenn nicht-katholische Christen an der Messe teilnehmen, nehmen sie doch teil, weil sie diese Feier der Eucharistie und des Abendmahls ernst nehmen. Und wer die Feier ernst nimmt und zu den Gebeten Amen sagen kann, haben wir nicht von der Kommunion auszuschließen. Dass so etwas gibt mir Hoffnung. Es hat mir auch Hoffnung gegeben, etwas, was man im Fernsehen gesehen hat, bei der Begräbnismesse am Petersplatz für Papst Johannes Paul II. Nicht? Da ist der Prior von Tessé, Frère Roger Schütz, zur Kommunion gegangen und Kardinal Ratzinger hat ihm die Kommunion gegeben. Aber etwa einen Monat später war in Tessé eine Gedenkfeier für Roger Schütz und da ist Walter Kasper hingeschickt worden und der musste sagen, leider dürfen wir die Kommunion nicht gemeinsam empfangen. Das war wieder ein massiver Rückschlag. Also mit einem großen Hoffnungsschrei kann ich nicht schließen, aber wenigstens mit einem hoffentlich authentischen Ausdruck von Kummer.